Hey Julia, ich bin's, Diana, und ich habe gerade die Shownotes gemacht für die Folge heute. Und da habe ich auch den Anmeldelink reingetan für den Saisonwechsel, also für den Brigitte-Newsletter zu den Menothemen, den du ja machst im Wechsel mit unserer Kollegin Andrea Berning. Ja, und mit meinem Thema heute bin ich wirklich top aktuell. Das freut natürlich mein Journalistinnenherz. Denn ich habe gesprochen mit Professor Dr. Ute Seeland, einer Internistin und ja, wirklich der Expertin zum Thema geschlechtersensible Medizin. Und sie eröffnet jetzt, und da meine ich wirklich dieser Tage, da geht es mit einer Pilotphase nämlich los, die erste, also die allererste Ambulanz, in der eine Rolle spielt, ob man da als 50-jährige Frau oder als 50-jähriger Mann hinkommt. Und naja, dann spielt natürlich noch viel mehr eine Rolle. Also das ist, glaube ich, wirklich was Tolles, was da gerade passiert in Magdeburg, gerade für uns mittelalte Frauen. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Professor Dr. Ute Seeland. Die Internistin kommt vom Epizentrum der geschlechtersensiblen Medizin in Deutschland, von der Charité in Berlin. 2024 ist sie an die Universität Magdeburg gewechselt, als erste Vollzeitprofessorin für geschlechtersensible Medizin. Dort eröffnet sie im Januar die erste Ambulanz für geschlechtersensible Medizin. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, was Patientinnen und Patienten dort erwarten dürfen und wie mittelalte Frauen davon profitieren können. Herzlich willkommen, Professor Ute Seeland.
Vielen Dank an Meno, an mich für die Einladung.
Ich freue mich total, dass du da bist, und mal als allererstes herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist ja wirklich was, das hat es in Deutschland noch überhaupt nicht gegeben. Die, jetzt wo wir sprechen, steht die Eröffnung kurz bevor. Du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, geschlechtersensible Medizin ist ein theoretisches Fach und ich bringe sie jetzt auf die Straße, also in die Klinik, indem ich diese Ambulanz eröffne. An wen richtet sich denn diese neue Einrichtung und was für Patientinnen und Patienten erwartest du dort?
Tatsächlich ist es so, dass das so ein Traum ist im Prinzip, der sich gerade erfüllt, oder man kann sagen, wirklich echter Meilenstein, weil es gibt nicht so viele Menschen, die halt gut ausgebildet sind in geschlechtersensibler Medizin und die eben auch diese klinische Expertise haben und diese Vision, dass man dieses theoretische Fach eben auch umsetzen kann, weil es ist natürlich ein sehr breites Fach. Also es umfasst ja alle Disziplinen, weil wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass in allen Disziplinen Geschlechterunterschiede herrschen. Und damit ist natürlich deine Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Ich will es mal versuchen. Also es ist so, dass ich ja schon viel Erfahrung habe durch meine Tätigkeit als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, der DGSGM, und mich viele Fragen erreichen, und zwar von Töchtern, von Müttern und auch ältere Damen, aber auch teilweise jüngere Männer, die einfach sagen, ich habe keinen Anlaufpartner, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so, dass ich in dem medizinischen System, wie es im Moment ist, nicht richtig abgeholt werde. Ich werde einfach nicht verstanden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arzttermin habe oder einen Ärztinnentermin habe, dann habe ich danach das Gefühl, sie haben eigentlich gar nicht verstanden, was ich will. Und das waren sozusagen diese Schlüsselmomente, die ich auch erwarte, die jetzt in der Ambulanz höchstens, sagen wir mal, in abgeänderter Form vielleicht ein bisschen, aber eigentlich auf mich zukommen.
Also Meno an mich richtet sich ja an Frauen in der Mitte des Lebens. Und ich kann mich gut daran erinnern, bei der Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft 2023, da gab es ja eine Podiumsdiskussion, da saßt du auf dem Podium. Es ging um den neuen Blick auf die Wechseljahre. Und damals hast du gesagt, Frauen in den Wechseljahren seien eine vulnerable, also eine verletzliche Gruppe. Was hast du damit gemeint?
Ja, absolut. Und zwar liegt das daran, dass die Frau in den Wechseljahren, die gibt's nicht in dem Medizinstudium.
Ja.
Also das ist wirklich so, dass es wird nicht gelehrt. Und dabei ist das so eine wahnsinnig spannende Phase, wo ganz viel passiert mit dem Körper. Und das habt ihr ja auch schon ganz oft besprochen, was da alles so passiert. Und das nehmen halt die Ärztinnen und Ärzte nicht wahr, weil sie es nicht gelernt haben. Ja, und das ist, glaube ich, dann der große Punkt, dass es zum einen eben deshalb vulnerable ist, weil es soziokulturell nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Und zum anderen ist es vulnerable, weil tatsächlich durch die Verschiebungen, durch die Hormonverschiebungen und dadurch aber auch vor allen Dingen durch die Signaltransduktion über die Rezeptoren, und das ist ja das Wichtige, dass wir überall in den Körper haben wir ja Rezeptoren, die angesprochen werden über die Hormone, und die verändern sich. Also das heißt, das passiert eben im ganzen Körper ganz viel, und das muss man natürlich als Medizinerin, als Mediziner kennen, weil sonst passiert eben das, was auch schon oft beschrieben worden ist, dass einzelne Symptome fehlinterpretiert werden. Und wenn die dann fehlinterpretiert werden, dann entsteht diese ganze Kaskade der Diagnostik, der Therapie, der Nebenwirkungen und eben auch der Falschbehandlung. Und deshalb ist es echt gefährlich.
Du hast aber auch gesagt, die jungen Männer seien auch eine vulnerable Gruppe. Das sind also die 18-, 19-Jährigen. Das fand ich total interessant, weil, da kommen wir gleich noch zu, es geht ja bei der geschlechtersensiblen Medizin eben nicht nur um die Frauen. Aber was macht denn die jungen Männer da so vulnerabel? Die Vorstellung hat man ja nicht, wenn man jetzt so auf unsere Söhne blickt.
Ganz genau. Und tatsächlich dieser Blick auf unsere Söhne, der hat das auch nochmal verschärft, diese Theorie oder beziehungsweise diese praktische Beobachtung. Es ist so, dass die Söhne in dieser Phase, die du gerade genannt hast, besonders schnell wachsen und sich besonders schnell entwickeln in ihrer sexuellen Identität und auch in ihrer sexuellen Reife. Und da kommen genauso, ich müsste jetzt fast sagen, vergleichbar, nicht natürlich nicht ganz mit der Menopause.
Ja, das ist so witzig. Ja, irgendwie so. Das macht so gut klar, was geschlechtersensible Medizin ist. Aber ja, Vergleich?
Da passiert halt auch wahnsinnig viel mit dem Testosteron zum Beispiel. Und da wissen wir auch ganz wenig drüber. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist auch eine Gruppe, wo, sag mal, die Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner im Gesundheitssystem fehlen. Du bist nicht mehr ganz Kind. Du bist noch nicht erwachsen. Das heißt, da gibt es eine Lücke. Also aufgefangen werden die von den Muckibuden, sage ich immer. Ja, das heißt von Social Media, von den Muckibuden, wo die sich gegenseitig halt aufklären, sage ich mal. Aber das ist genau der Punkt. Viele möchten gerne wissen, hey, ich habe so Herzklopfen, wenn ich mit dem E-Bike den Berg hochfahre und oben habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht mehr, ich muss zusammenbrechen oder so. Ist das jetzt noch normal oder ist das jetzt Training oder was ist das eigentlich und habe ich was am Herzen? Das heißt, die machen sich total Gedanken, wenn sie Symptome entwickeln, die eben nicht in den Alltag passen und nicht in die schöne, heile Social-Media-Welt, dann kriegen die auch Ängste, das ist ja klar. Oder zum Beispiel Rückenschmerzen ist so ein Thema. Also ganz viele junge Männer leiden unter Rückenschmerzen. Und das kann was mit dem Wachstum zu tun haben, aber es kann eben auch nichts mit dem Wachstum zu tun haben, sondern das sind orthopädische Probleme, die dann sich erzeigen. Und ja, da brauchen sie einfach Ansprechpartnerinnen.
Die vulnerablen Gruppen sind diejenigen, über die man wenig weiß und wo sich viel tut. Also die speziell vulnerablen Gruppen, ne? Aber der Witz an der geschlechtersensiblen Medizin ist ja eben, dass sie alle betrifft, ne? Vielleicht müssen wir das auch jetzt hier mal klären. Was ist das überhaupt? Also was ist geschlechtersensible Medizin? Du hast mir gesagt, das kann man nicht an einem Nachmittag lernen. Kann man das denn in aller Kürze erklären überhaupt?
Was ich damit gemeint habe, ist, dass es ein Umdenken braucht in der Medizin, in der Hinsicht, dass wir einen sogenannten systembiologischen Ansatz fahren. Das bedeutet, viele haben vielleicht schon mal festgestellt, dass es ganz schön aufregend ist, durch das ganze Gesundheitssystem die ganze Zeit überwiesen zu werden. Also man spricht ja von Patient Journeys, also richtigen Reisen, die die Patientinnen machen. Und die können mal lange dauern. Also wenn man sozusagen 5 verschiedene Fachärztinnengruppen abarbeiten muss, das ist schon mal nicht so ohne. Dann müssen diese Informationen wieder zurück. Ja, und das heißt, das ist das Problem, dass du diese Sicht auf den ganzen Menschen, dass die heutzutage aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt. Das bedeutet, dass wir die Interaktion zwischen dem biologischen Geschlecht und dem soziokulturellen Geschlecht betrachten. Jetzt fragt man sich natürlich, was meinst du mit soziokulturellem Geschlecht? Und das ist genau der Punkt, dass wir das methodisch erfassen. Und zwar gehört zu dem soziokulturellen Geschlecht, gehören ganz viele verschiedene sogenannte Diversitätsdomänen. Das ist jetzt auch wieder ein Fachbegriff. Das bedeutet nichts anderes, dass man sich anschaut, neben den Geschlechterunterschieden, die biologisch bedingt sein können, das Alter, weil das Alter hat halt mehrere Dimensionen im Hinsicht auf chronologisches Alter, also was in deinem Passport steht oder was du jedes Jahr feierst, aber eigentlich, was uns interessiert, ist das biologische Alter und das ist wieder abhängig von den Sexualhormonen, dann die Bildung, dann die Religion, dann die Geschlechtsidentität. Bin ich eigentlich damit einverstanden, wie ich eigentlich, welches Geschlecht mir bei Geburt zugewiesen worden ist oder nicht? Und all diese Faktoren, die werden, sagen wir mal, in einem Score, das ist jetzt ein bisschen kurz gegriffen, aber werden durch einen Fragebogen abgefragt. Und damit kann ich besser mit diesen Konstrukten arbeiten, weil geschlechtersensibel heißt in dem Fall im Genderbereich, dass wir die Konstrukte Frau, Mann, Mädchen, Junge, Transperson, das sind alles Begriffe, wo jeder auch eine andere Stereotype im Kopf hat. Und das kann dann eben wieder sehr krank machen. Also wenn man zum Beispiel diskriminiert wird und wenn man diese Stereotypen falsch anwendet oder wenn man sie überhaupt anwendet. Und das Ziel der geschlechtersensiblen Medizin ist, möglichst diskriminierungsfreie Medizin anzubieten und individuell, so individuell wie möglich.
Dann ist das eigentlich auch, ich sag mal, ein Konstrukt, weil in Wahrheit will man hin zu der individuellen Medizin, dieses Thema Geschlecht. Ich frage deswegen nach, weil das ja für ganz viel Irritation sorgt, ne? Also dieser Begriff Gender, der scheint ja wahnsinnig zu polarisieren. Eine Kollegin von dir hat zu mir mal gesagt, wenn ich sage, ich bin Gendermedizinerin, würdest du, glaube ich, auch nicht sagen, ne? Weiß ich jetzt nicht. Dann denken die Leute, ich betreue Menschen in der Transition, also die das Geschlecht, das sie immer schon hatten, auch äußerlich annehmen. Also kann man dann die geschlechtersensible Medizin betrachten als einen Schritt auf dem Weg hin zu dem, was ja wie so eine Art Optimum so im Hintergrund sich irgendwo befindet, nämlich ich werde als der gesehen, als die gesehen, die ich bin und bekomme eine darauf abgestimmte Behandlung?
Ja, genau, so ist es. Also das heißt, ich bezeichne auf gar keinen Fall mich als Gendermedizinerin, sondern als Medizinerin, die den geschlechtersensiblen medizinischen Ansatz verfolgt, weil genau, was du gesagt hast, Gender ist ein Wort, was in der Gesellschaft inzwischen nicht gut angesehen ist. Und es ist auch schwierig zu verstehen, weil im Deutschen haben wir halt nur das Wort Geschlecht. Im Englischen haben wir die Differenzierung zwischen Sex und Gender. Da ist das kein Problem. Da versteht die Gesellschaft das auch anders. Und das erstmal zu erklären.
Also Sex ist das biologische Geschlecht und Gender ist das soziokulturelle Geschlecht, ne?
Ganz genau. Ganz genau. Mhm. So erklären wir das und deshalb können wir das methodisch auch trennen. Mhm. Und ja, dieser Weg zu einer individualisierten Medizin, das ist aus meiner Sicht noch ein ganz langer Weg, weil wer will das bezahlen? Ja.
Ja.
Und jetzt frage ich mich natürlich, wollen wir nicht erstmal den ersten Schritt gehen? Und mal
ja, und
die Geschlechter unterscheiden.
Ja.
Also ich meine, das ist schon wahnsinnig viel. Weil wenn du dir vorstellst, dass die gesamte Forschung überhaupt nicht darauf geachtet hat, ob sowohl in dem Tierbereich als auch in dem humanen Bereich Frauen und Männer und in welchem Verhältnis in die Studien eingeschlossen worden sind und dann auch nochmal die Daten nicht getrennt nach dem Geschlecht getrennt worden sind. Was kommt da raus?
Mm.
Die Ergebnisse, das passt ja auf keinen richtig. Vielleicht sollten wir diesen Schritt erstmal machen und der ist ja schon schwer genug, ja?
Absolut, absolut. Und ich finde, das trifft einen auch immer wieder so in vollem Ausmaß dieser Erkenntnis, wie viel da noch zu tun ist. Denn, also ich kann mich daran erinnern, ich habe in den, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 90er Jahren Pharmazie studiert und da wurde uns das noch verkauft, so nach dem Motto, ja, das ist total super, dass das alles nur an männlichen Mäusen gemacht wird und dann in der klinischen Forschung an männlichen Probanden, denn Frauen könnten ja schwanger werden und das will ja niemand, denn das würde ja alles nur unnötig verkomplizieren. Also wir leben und arbeiten ja mit diesem Datenschatz, der in einer Zeit entstanden ist, wo die Frauen eine ganz geringe, zum Teil gar keine Rolle spielten. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder so Aussagen, wo es dann heißt, ja, die Statine, also diese ganz häufig eingesetzten Blutfettsenker, das ist ja gar nicht bewiesen, ob die für Frauen überhaupt wirken. Ne? Wenn man dann nachfragt, dann heißt es ja, ja, weil damals waren nur wenig Frauen in der Studie. Aber sowas sorgt ja auch für total viel Unsicherheit. Egal, was ich eigentlich sagen wollte ist, man müsste doch eigentlich wirklich alles komplett neu aufrollen. Alles.
Tatsächlich ist es ja so. Also wenn man sich das mal wirklich so durchdekliniert, dann arbeiten wir ja genau daran, dass die Studien, die jetzt auf den Weg gebracht werden, dass dort dieser Fehler nicht mehr gemacht wird. Aber gerade das ist natürlich ein großer Dampfer. Und tatsächlich arbeiten wir ja schon seit über 10 Jahren an diesen, ja, Konstrukten und auch an diesen Ideen und daran, wie man das lösen kann, weil natürlich immer wieder auch Gegenwind kommt. Also es sind immer wieder die gleichen Argumente. Es ist zu teuer, es dauert zu lange, man braucht zu viele Tiere oder man braucht zu viele Menschen, man kann die Fallzahlen nicht erfüllen und so weiter und so fort. Aber wir haben für alles natürlich gute Argumente gesammelt und Lösungen gefunden. Das heißt, wenn man mit uns spricht, dann ist es halt auch wirklich so, dass ich noch nie erlebt habe, dass mein Gegenüber dann am Ende gesagt hat, nee, das verstehe ich alles nicht oder so, sondern im Gegenteil, also eigentlich wirklich fast 100%, würde ich sagen, die gesagt haben, ja, irgendwie hast du recht, das müssen wir jetzt mal ändern. Mhm. Und dann kommt es eben immer auf die einzelnen Personen drauf an, weil die Institutionen, bis die geändert sind, das dauert natürlich, aber ich erlebe eben wirklich überall jetzt viel, viel mehr Personen, die das auch in ihren Institutionen versuchen umzusetzen. Und das, was du da angesprochen hast mit der pharmazeutischen Industrie, das ist genau der Punkt. Das heißt, es tut sich was, weil einzelne Frauen in den einzelnen Unternehmen auch höhere Positionen jetzt haben und auch den Blick schärfen auf diesen Geschlechteraspekt. Aber es ist natürlich alles viel zu langsam. Und ich bin ja auch der Meinung, dass die großen Firmen die Daten in der Schublade haben und dass man eigentlich daran müsste und zumindest schon mal retrospektiv guckt, nochmal eine Post-hoc-Analyse macht und schaut, kriegen wir da nicht gute Daten raus.
Ganz generell bei egal welchen Arzneimitteln oder zumindest bei den Blockbustern oder wie meinst du das jetzt?
Egal. Also ich denke mal, dass die Datensätze teilweise da sind und dass man mit mathematischen Modellen zumindest eine Näherung findet. Und was ich meinen Studierenden immer sage, ist, meistens ist es so, dass wenn man genau hinguckt, dass dann die Wirkung der Arzneimittel gar nicht so unterschiedlich ist. Das Problem sind die unerwünschten Wirkungen. Und das ist ja auch das, was in der Versorgungsforschung aufgefallen ist, dass Frauen sehr viel mehr Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen haben. Die Wirkung selbst, also um nochmal auf dein Statin-Beispiel zu kommen, da ist es schon so, ne, dass die Statine auch den Cholesterinwert natürlich senken. Aber die Rate an unerwünschten Wirkungen ist viel höher, teilweise, auch wenn man das immer versucht wegzudiskutieren. Also das kann ich auch pathophysiologisch schon zeigen oder sagen wir mal so nachvollziehen, dass es da Unterschiede gibt und dass es eben verschiedene Medikamente gibt, die eben bei den Frauen besser wirken und bei den Männern andere wiederum. Und das ist genau diese Arbeit, die wir machen müssen und die könnte man unterstützen, indem man an diese Daten, die in der Schublade liegen, zumindest rangeht und die erstmal schon aus dem geschlechtersensiblen Blickwinkel analysiert.
Tut sich denn da was? Du meintest eben, da sind einzelne Frauen, die jetzt mehr zu sagen haben und dann darauf pochen. Aber was ist deine Wahrnehmung? Ich habe schon deutlich das Gefühl, dass mehr drüber gesprochen wird. In meiner Journalistinnen-Wahrnehmung gab es so einen Peak mit den Gender-Themen. Ich würde sagen, vielleicht vor 15 Jahren, dann war ganz lange gar nichts, dann kam noch mal einer und jetzt habe ich das Gefühl, wird es im Rahmen von dieser ganzen Meno-Diskussion, wird es für mich noch mal sehr lebendig. Also wie ist denn deine Wahrnehmung in der Industrie?
Meine Wahrnehmung ist folgende, dass es viel zu langsam geht. Also dass sich viel zu langsam etwas tut in diese Richtung. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, weil ich eben seit zig Jahren da versuche, was zu bewegen und was, dass sich nicht wirklich was bewegt. Also okay, kleinere Fortschritte gibt es schon, dass jetzt 50% Frauen eingeschlossen werden manchmal, aber dann werden die Datensätze trotzdem nicht getrennt und dann haben wir trotzdem nichts gewonnen. Oder dann die Ergebnisse landen im Supplement, was kein Mensch liest und nicht diskutiert wird. Also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Aber deshalb ist die Idee dieser Hochschulambulanz ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil ich dort ganz viele Ärztinnen ausbilden kann, weil eben das mit der Pharmaindustrie, da haben wir nicht wirklich den Einfluss, sondern ich sag immer, jetzt müssen die Ärzte es lernen. Mhm. Das heißt, was ich den Ärzten beibringe und den Ärztinnen ist, wie könnt ihr aufgrund einer Diagnostik herausfinden, ob dieses Medikament für diese Person eine andere Dosierung braucht als für die andere Person? Und deshalb ist meine Hochschulambulanz, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich dort solche Dinge mache wie Body Composition. Das ist ein feines Analysegerät, was mir genau sagt, wie ist denn eigentlich die Zusammensetzung von Fettgehalt, von Muskelgehalt, von Wassergehalt? Und gerade der Wassergehalt ist sehr unterschiedlich bei prämenopausalen, perimenopausalen, postmenopausalen, schwangeren Frauen. Und die Verteilung, das weißt du als Pharmakologin besser als ich, aber diese ganzen Metabolismen und so weiter, diese ZYP-Enzyme zum Beispiel in der Leber, das ist ja auch alles, das hat alles unterschiedliche Aktivitäten bei den Geschlechtern. Und du musst halt wissen, wie ist sozusagen der Einfluss der Sexualhormone auf diese Aktivitäten, wie ist der Einfluss der Sexualhormone auf die Aufnahme des Medikaments und so weiter und so fort. Und diese Daten müssen wir einfach erfragen. Wenn wir jetzt ein Medikament angeboten bekommen, dann müssen wir genau all diese Daten erfragen. Wie ist die Verteilung? Wie ist die ZYP-Metabolisierung? Über welches geht das? Und so weiter. Das heißt, ich sage meinen Ärzten, ihr müsst jetzt ganz viel lernen, weil die Pharmaindustrie tut's nicht, also müsst ihr es tun. Und ihr müsst jetzt differenziert die Medikamente einsetzen.
Na, und ich glaube, das kann man auch auf die Patientinnen und Patienten runterbrechen. Also wenn die mehr wissen und mitdenken. Ich finde, es fängt schon an mit dem Körpergewicht. Es gibt Frauen, die wiegen 45 Kilo und andere wiegen 125 Kilo. Und die Dosierung für die, wie heißt das immer, Kinder und Erwachsene ab 12 Jahre oder so. Dann gibt es eine Standarddosierung. Da muss man jetzt eigentlich keinen Doktortitel haben, um zu erkennen, dass es da eine andere Konzentration im Körper geben wird.
Was ganz wichtig ist, das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ja, ist nicht Standard. Und wir befinden uns mit einem Bein im juristischen Feld, ja. Das heißt, was ich dann immer sage ist, wir wissen ja, dass sozusagen Medikamente und Dosierungen nur eingesetzt werden dürfen, was getestet worden ist in den großen Studien. Da aber niemals diese ganzen Studien wiederholt werden, und eben auf prä-, pero-, postmenopausale Männer, sage ich immer, reicht vor 40 und nach 40, genau, das werden wir nie bekommen, sage ich immer, Medizin ist auch Kunst. Und eine gewisse Freiheit muss man uns da auch dann lassen.
Ja, und ich glaube, also wenn die Ärzte Bescheid wissen, ist ja schon mal was gewonnen, die Ärzte und Ärztinnen. Insofern finde ich es total super und ich höre jetzt hier raus, die Ambulanz ist also nicht nur für die Patientinnen und Patienten, die, hast du ja vorhin gesagt, keine Anpacke finden im System, sondern eben auch dazu da, Ärzte und Ärztinnen auszubilden. Aber mal ganz konkret gefragt, ich bin Kassenpatientin, kann ich da einfach anrufen und sagen, ich würde gern kommen?
Genau, weil du brauchst halt eine Überweisung von deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt zu dieser Hochschulambulanz und dann kannst du einfach kommen.
Und setzt ja voraus, dass mein Hausarzt oder meine Hausärztin die Hochschulambulanz kennt. Insofern ist das gut, dass wir jetzt sprechen, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Presse kriegt. Also was vermutest du, woher kommen deine Patientinnen und Patienten und mit wem rechnest du nochmal, konkreter gefragt?
Tatsächlich, also zum einen ist es so, dass ich hier in Magdeburg wirklich sehr, sehr gut empfangen worden bin, dass meine Kollegen und Kollegen alle hinter mir stehen, dass im Prinzip auch die Stadt, die Dekanin und ja, alle darauf warten, dass diese Ambulanz entsteht, weil der Bedarf halt wahnsinnig groß ist. Wir haben das testen können im letzten Jahr. Da gab es einen, ja, so muss man sich so vorstellen, wie lange nach der Wissenschaften. Das war nur am Tag. Das war so ein Fest im Prinzip. Und da hatte ich einen Stand und da hatte ich angeboten, mit dem Stethoskop auf die Herzen zu hören. So ein Stethoskop-Check. Ah, die Leute sind mir die Bude eingerannt, wenn man das mal so sagen darf. Wir hatten hervorragende Gespräche mit den Interessierten. Das waren ja jetzt nicht alles Patientinnen, sondern einfach interessierte Frauen und Männer, die einfach sich mal aufs Herz hören wollten und wissen wollten, bin ich eigentlich gesund oder nicht, ja? Und einfach ganz viele Fragen. Und da kamen ganz viele Fragen genau zu den Geschlechterunterschieden, zu den Erkrankungen, die halt häufiger bei Frauen auftreten, zu den Menopause-Beschwerden und so weiter und so fort. Da kam ein totaler Blumenstrauß und das hat mir gezeigt, wie groß der Bedarf ist.
Vielleicht nochmal ganz konkret gefragt. Also ich weiß, eins deiner Schwerpunktthemen ist ja der Bluthochdruck. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Bluthochdruckpatientin und komme zu dir in die Ambulanz. Was wäre dann anders als bei der Hausärztin, dem Hausarzt oder gegebenenfalls Kardiologin, Kardiologe? Kannst du das beschreiben?
Also anders ist zum einen erstmal, dass ich eben dieses soziokulturelle Geschlecht erfasse, ja, mit einem, das ist so ein Fragebogen,
spezieller dieser Score, Fragebogen, den du vorhin erwähnt hast, ne?
Genau, wir nennen das jetzt Metrik und aus diesen Informationen, ja, die benutze ich dann für die Beratung. Dann ist es so, dass ich den Blutdruck nicht nach der normalen Rivarocci-Methode, das ist diese normale Blutdruckmethode mit der Oberarmmanschette, messe, sondern ich benutze eine sehr viel genauere Analyse, die nennt sich eine Pulswellenanalyse. Das ist eine oszillometrische Aufzeichnung der Pulswelle. Ich arbeite auch mit einer Manschette, aber die wird auf verschiedene Niveaus aufgeblasen und dann wird diese Pulswelle genau durch einen sehr, sehr sensiblen Sensor aufgezeichnet. Und aus diesen ganzen Informationen bekomme ich viele, viele wichtige Daten. Und diese Daten sagen mir dann etwas über die Gefäßelastizität aus. Und das ist der Punkt. Umso mehr wir altern, umso steifer werden die Gefäße. Und das muss man erfassen. Und diese Gefäßelastizitätsanalyse, das ist genau das Besondere, was ich in den Vordergrund stelle, weil ich erkannt habe, dass Bluthochdruck ist nicht gleich Bluthochdruck. Ich behaupte, es gibt einen männlichen und einen weiblichen Bluthochdruck.
Ach,
komm. Und der weibliche, der funktioniert eben eher über diese Gefäßelastizitätsverluste, weil wir wissen, dass in der Menopause die Gefäßelastizität deutlich abnimmt und unsere Endothelfunktion einfach viel schlechter wird. Und das muss man berücksichtigen. Und das ist sozusagen auch mein Forschungsinhalt, ne? Medikamente zu testen, zu entwickeln, die diese Elastizität wiederherstellen, beziehungsweise diese endotheliale Dysfunktion, wie wir das nennen, verbessern. Damit glaube ich, dass ich da wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, dass Medikamente, die im Moment in der Blutdrucktherapie eingesetzt werden und bei denen Frauen oft Nebenwirkungen haben oder unerwünschte Wirkungen als Männer mehr.
Sag mal ein Beispiel.
Genau, also das geht schon los mit den ACE-Hämmern oder den Beta-Blockern. Ja, das sind alles Medikamente, die man, wo man genau wissen muss, welche Art von Beta-Blocker oder ob ich lieber einen AT1-Antagonisten nehme, zum Beispiel bei den Frauen. Das hat alles pathophysiologische und physiologische Hintergründe. Und das merkt man dann in der Versorgung, dass man dann einfach das Feedback bekommt von den Frauen. Mensch, jetzt, das geht mir viel besser mit diesem Medikament oder ich kann das viel besser vertragen oder sowas. ACE-Hämmer zum Beispiel können halt diesen ACE-Hämmer-Husten auslösen. Die können halt eben auch mal, zum Beispiel bei den Calcium-Antagonisten haben wir öfter das Problem, dass so dicke Beine entstehen, also Wassereinlagerungen entstehen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da Differenzierungen, dass man das auch kombinieren kann und so weiter, aber was nicht richtig sein kann, ist, dass ich ein Medikament gebe, um eine unerwünschte Wirkung eines anderen Medikamentes dann wieder sozusagen wegzumachen. Das kann nicht sein. Ja, und die Blutdrucksenkung ist eben auch gar nicht so einfach, weil wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du bist jetzt älter, also eine ältere Dame und du bist zum Beispiel im Altersheim, und du hast einen Blutdruck von 160 und du bekommst das fünfte Medikament, was den Blutdruck senken soll. Und es passiert aber nicht, weil es kann nicht passieren, weil die Gefäße steif sind. Und du weißt das aber nicht, weil du halt immer nur mit der Rivarocci-Methode misst. Aber wenn du mit der Pulsanalyse arbeitest, dann weißt du, die Gefäße sind steif. Okay, das heißt, der Blutdruck, den ich messe mit Rivarocci, der ist zu hoch gemessen, weil das Gefäß ja viel steifer ist und ich brauche viel mehr Druck, um das zuzudrücken. Und mit meiner Methode kann ich das einfach differenzieren und kann dann sagen, okay, hier liegt jetzt eine Diskrepanz in der Diagnostik vor.
Aber das ist ja eine Riesensache. Das ist ja eine Riesensache, weil der Bluthochdruck so eine Riesensache ist und ja eben nach der Menopause für so, so viele Frauen.
Das stimmt.
Also da bin ich jetzt gerade so ein bisschen geplättet, diese Methode, diese andere Methode, den Blutdruck zu messen. Wo kriegt man die sonst? Also ich stelle mir vor, dass unsere Hörerin dir sonst jetzt die Bude einrennt. Mir leuchtet es ja auch total ein mit der Gefäßelastizität. Darüber reden wir total viel bei Mino an mich, dass die einfach nachlässt, wenn das Estradiol wegfällt. Wo kriege ich das, wenn ich bei dir?
Tatsächlich ist es keine Kassenleistung.
Und überrascht mich jetzt nicht.
Genau, aber das ist natürlich mein Ziel, ne? Also mein Ziel ist, Medizin für alle zu machen. Und vor allem auch für das unabhängig vom Geldbeutel. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und dass diese Medizin bei allen Menschen ankommt. Und mein Bestreben ist natürlich, dass diese Methode irgendwann mal Standard wird in der Blutdruckdiagnostik.
Und davon würden vor allen Dingen die Frauen profitieren.
Ja, so ist es. Ja, ganz genau. Aber die Männer auch tatsächlich, wenn sie älter sind. Aber die Frauen ganz besonders. Und das ist dieses Systembiologische, was ich meine. Ja, weil diese Gefäßelastizitätsverlust, das haben wir ja an allen Organen und das haben wir eben auch an den Organen tatsächlich mit der Elastizität. Das ist sozusagen ja dann die nächste Phase des Seniums. Und damit müssen wir uns ja auch beschäftigen. Also diese ganze Altersmedizin ist ja auch ganz, ganz wichtig.
Das wird auch kommen, glaube ich. Also Das ist auch noch so ein Thema, über das zu wenig gesprochen wird, ne?
Genau.
Okay, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, während wir sprechen, wir wissen, alle Frauen leben länger, ne? Aber jetzt gerade im Rahmen dieser Menodiskussion ist ja auch nochmal sehr deutlich geworden, Frauen sind länger krank. Sie haben mehr Krankheitsjahre. Und da wollte ich dich jetzt einfach nochmal fragen, also wie passt das zusammen? Eigentlich sind die doch total gut geschützt bis, ich sag mal, Anfang 50 durch Estradiol, was ihre Gefäße schön elastisch hält und noch ganz viel anderes Gutes tut. Also wie schaffen die das dann in so kurzer Zeit so viel aufzuholen? Ist das wirklich, weil das ganze Medizinsystem auf Männer zugeschnitten ist? Wie kann das sein?
Das ist immer die gleiche Frage, die ich auch sozusagen sehr gerne beantworte, weil warum machst du das eigentlich? Männer leben doch sowieso kürzer und Frauen leben länger. Und dann sage ich immer, das ist doch gar nicht die Frage. Es ist doch die Frage, wie gut lebe ich, also Lebensqualität, ne? Das ist aber auch jetzt in vielen Studien tatsächlich schon angekommen, dass man als Outcome natürlich immer auf die Mortalität, also sozusagen das, was tödlich ist, das gibt Geld, ja, also dafür gibt's Forschungsgelder. Aber Lebensqualität ist absolut genauso wichtig und das ist, erfährst du vor allem, wenn du mit Frauen sprichst, die halt sehr alt werden, dass die Lebensqualität eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und das wird jetzt immer mehr in Studien tatsächlich als Endpunkt mit reingenommen. Das ist sehr wichtig. Und das andere ist, dann halte ich es dann immer mit dem Louis, das ist derjenige, der diese Klosterstudie gemacht hat. Und der hat ja untersucht, wie alt werden Mönche, wie alt werden Nonnen, wie alt werden Frauen in der Gesellschaft, wie alt werden Männer in der Gesellschaft. Und letztendlich kommt da ja raus, dass der biologische Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht bezüglich des Lebensalters eigentlich nur ein knappes Jahr ist. Und die anderen, also wir haben im Moment einen Unterschied von 4,5 Lebensjahren zwischen Männern und Frauen. Die anderen Jahre, das ist Selbstverschulden, ja? Also das ist das
Risikoverhalten.
Richtig.
Oder?
Genau, da können wir ja nichts für. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Wir können ja nichts dafür, wenn die Männer das Risiko heraufbeschwören.
Sich auf der Straße überschätzen.
Ja, genau. Und die Frage in der Medizin ist eine andere. Die Frage in der Medizin ist nach der Letalität. Und das ist etwas, was uns immer vorenthalten wird. Was wir immer bekommen, sind diese Kenngrößen wie Morbidität, also wie häufig ist eine Krankheit, und Mortalität, wie viele Menschen sterben an einer Erkrankung. Ja, das, was wir aber wissen wollen, ist eigentlich, wenn jetzt eine Frau oder ein Mann eine bestimmte Erkrankung hat, ist auf Station, also wird behandelt, wie ist denn nach 30 Tagen das Risiko, dass sie oder er diese Station lebend verlässt, weil das ist ja im Prinzip das, was wir machen den ganzen Tag. Und da gibt es sehr, sehr wenige Daten drüber, über diese Letalität. Da gibt es nur eine Studie, diese Monika-Kura-Studie. Das ist eine Studie, die in dem Gebiet von Augsburg durchgeführt worden ist. Und diese Daten zeigen sehr deutlich, dass bei allen Herzerkrankungen, also sowohl bei den ischämischen Herzerkrankungen, also Durchblutungsstörungen, als auch bei den Herzklappenerkrankungen, angeborene Herzerkrankungen und so weiter, Herzrhythmusstörungen, die Letalität, also dass man verstirbt an dieser Erkrankung, höher ist als bei den Männern. Und das ist eigentlich etwas, was uns antreibt, zu sagen, da müssen wir was tun.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe, aber ich höre da jetzt raus. Frauen haben deswegen zwar ein längeres Leben, aber mehr Krankheitsjahre, weil sie schlechter behandelt werden.
Das hast du gesagt.
Ist es so?
Das ist das, was wir halt beweisen müssen.
Mm.
Also das wollen wir natürlich nicht beweisen. Ja,
ja. Ja.
Ist klar.
Ja, das Ganze ist schrecklich schön, ne, wenn man sich mit diesen Infos dann beschäftigt, ne?
Mhm. Aber sagen wir es mal so, ist ja die alte Menschheitsfrage oder alte Ärztinnenfrage. Wenn ich krank werde, ist das genetisch bedingt oder ist das soziokulturell bedingt? Und das ist das genau, was wir halt herausfinden wollen, ne? Also man sagt häufig, ja, 30% genetisch bedingt, 70% soziokulturell bedingt. Und dieser soziokulturelle Bereich, der ist eben bisher in der Medizin nie erfasst worden, nicht systematisch erfasst worden. Und das ist ja eins unserer Bestreben, dass man diesen soziokulturellen Bereich so operationalisiert, so nennen wir das, also so aufarbeitet, dass wir diesen, ich sage jetzt nochmal Gender-Bereich, ja, soziokulturellen Bereich, mitlaufen lassen können in allen klinischen Studien, genauso wie als Risikofaktor wie Bluthochdruck oder Diabetes.
Das ist natürlich super. Dann muss das ja auch nicht mehr polarisieren oder irgendwie Geschlechter gegeneinander aufbringen oder sonst was. Das ist ja total toll. Ich bin Fan.
Sehr schön.
Ja, ja, du sag mal, aber also das ist vielleicht auch schon eine Frage zum Ausstieg. In meinem ganzen Leben habe ich eigentlich so eine Entwicklung mitverfolgt, dass ich den Eindruck hatte, die Gesellschaft öffnet sich für mehr Diversität. Also das hat total Fahrt aufgenommen in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die Energie, aus der die Menowelle überhaupt möglich wurde. Aber jetzt so in den allerletzten Monaten war das ja nicht mehr so. Trump ist gewählt worden, aber es gibt ja auch wirklich ein paar handfeste Beispiele aus Deutschland, wo einem so ein kaltes Unbehagen irgendwie den Rücken so hoch kriecht und man denkt so, ich habe immer gedacht, das geht ewig so weiter. Vielleicht ist das gar nicht so. Nimmst du davon auch was in der Wissenschaft wahr? Weil deine Disziplin ist ja praktisch wie die Speerspitze von dieser Öffnung zu mehr Diversität.
Ja, absolut. Das hast du gut erkannt. Also wir haben sicherlich zwei große Gefahren. Also die eine große Gefahr ist die Digitalisierung. Ich nutze sie sehr. Diese Ambulanz wird auch digital hauptsächlich sein. Ich bin da gerade dabei zu kämpfen, dass ich die Digitalisierung als Unterstützung einsetze, sodass ich ganz viel Zeit fürs Gespräch habe. Aber wenn wir nicht aufpassen bezüglich dieser KI-Apps und dieser ganzen Entwicklungen, die auf alten Datensätzen trainieren, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann werden wir um Jahrzehnte zurückgeworfen. Deshalb rede ich mir den Mund fusselig mit Leuten, die was mit Informatik zu tun haben und die mit diesen Algorithmen arbeiten, dass sie bitte, bitte, bitte ganz klar darauf aufpassen müssen, auf welchen Datensätzen sie trainieren. Und das ist wirklich etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen. Das müssen wir alle immer wieder ins Gespräch bringen. Das darf auf keinen Fall passieren.
Ja, also zumal es ja für ganz viel dann auch einfach noch keine Datensätze gibt. Also wir werden die Gender- oder die geschlechtersensiblen Mediziner, wir werden sie brauchen, um eine Tonspur zu schaffen für all das, wo es noch keine Daten gibt, ne?
Ganz genau. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich der politische Diskurs, den du angesprochen hast, der mich auch sehr, sehr umtreibt.
Ich finde im Bereich Gesundheit diese, ich sag mal, Grabenkämpfe oder das kann man ja komplett weglassen, weil letztendlich geht es darum, dass jeder profitiert und wir haben nun mal ein Geschlecht. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die Gesundheit und Krankheit beeinflussen. Vielleicht können wir das noch ganz kurz besprechen. Du hast mich ja im Vorgespräch auch darauf hingewiesen, dass es gar nicht mehr Gendermedizin heißt, auch nicht geschlechtssensibler Medizin, sondern grammatikalisch korrekt geschlechtersensible Medizin. Aber lustigerweise, ich hatte zum Beispiel mein Krankenkassenmagazin vor kurzem in der Hand, da ist die Rede von Gendermedizin. Da kommt eine Expertin zu Wort für Gendermedizin. Dann habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich auch nochmal auf die Seite der Fachgesellschaft geguckt. Selbst die heißt ja für Gendermedizin. Also wir müssen das einfach irgendwie abschütteln und uns nicht mit der Sprache aufhalten. Und das finde ich insofern total toll. Also jetzt sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Du bringst es auf die Straße.
Vielleicht kann ich dir ganz kurz da nochmal kurz antworten, weil eine Journalistin zu mir gesagt hat, du immer mit deinem geschlechtersensible Medizin unter Berücksichtigung weiterer Diversitätsfaktoren. Das geht in keine Zeile rein.
Ja, ist natürlich
Killer. Das ist Killer. Das geht so nicht. Deshalb Gendermedizin ist kurz und knapp. Das verstehen alle. Das nehme ich. Ich so, nein. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir dort ein anderes Wording haben. Und deshalb habe ich einfach GSM Plus daraus gemacht.
GSM Plus.
GSM Plus. Geschlechtersensible Medizin. Und das Plus heißt halt unter Berücksichtigung weiterer Diversitätsfaktoren.
Absolut analog, ne?
Oder? Und GSV Plus ist geschlechtersensible Versorgung. Ja,
okay.
Sozusagen. Und damit kommt man eigentlich ganz gut hin.
Gut, das habe ich mir jetzt notiert. Also,
sehr gut.
Vielleicht schaffe ich das auch, das in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Ute, ich möchte dir hiermit in aller Form einen weiteren Podcast-Antrag machen. Ich habe hier noch ein paar Sachen nicht berücksichtigt, aber unsere Zeit ist um. Und ich finde es auch ein guter Schlusspunkt. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Ich sag mal im Sommer 2025.
Sehr gerne und ja, vielen Dank.
Super.
Und ja, ich hoffe halt, dass die Ambulanz wirklich so bei den Frauen und bei den Männern und bei den Jugendlichen, sagen wir mal, bekannt wird, dass auch alle Hilfe bekommen, die Hilfe wollen.
Das ist ein schönes Schlusswort, mehr kann nicht kommen. Vielen Dank, liebe Ute, dass du da warst.
Danke dir.
Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.